der Huhn und das Schwein, das in die Ukraine unterwegs waren. Und dann sehen sie arme Kinder dort, die nicht zu essen haben. Und dann sagt der Huhn zu dem Schwein, sagt dann, lasst uns doch etwas tun für diese Kinder. Ich habe eine großartige Idee. Wir machen Rührei und Speck für diese arme Kinder. Und dann sagt das Schwein, das ist für dich ein Opfer, aber für mich ist das völlige Hingabe. Jesus ruft uns, um den Flug nicht irgendwo zu verstecken, bis es wieder schlechte Zeiten gibt, dass wir zurückgehen können, um den Flug wieder zu holen, um das alte Leben wiederzunehmen. So wie die Jünger damals, als Jesus getötet wird oder gefangen genommen wird, was tun die? Die gehen zurück zu ihrem alten, zwischen Klammern, Beruf. Obwohl sie berufen waren, um Fischer von Menschen zu werden, gehen sie wieder hin und fangen wieder an zu fischen. Und Jesus sagt oder ruft uns, um nicht unseren Flug irgendwo hinzulegen, aber um es zu verbrennen. Und das spricht von völliger Hingabe. Das war das Thema letzte Woche. Letzte Woche ging es um das Thema Verbrenne den Flug. Und Jesus ruft uns auf zu völliger Hingabe. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das praktisch für dich? Inwieweit hast du den Flug in dein Leben genommen und hast das verbrannt? Inwieweit hast du geguckt nach Situationen in dein Leben? Letzte Woche habe ich über eine Situation in meinem Leben gesprochen, wo ich mein Studium eigentlich auf einen Punkt gesetzt habe, dass es mehr war, mir wichtiger war als das, was Gott wollte. Und ich war mich unsicher, ob Gott wollte, dass ich mein Studium abbrechen musste oder nicht. Und im Nachhinein wollte er das nicht. Aber ich war mir unsicher. Und ich hatte so das Gefühl, aber wenn es dann sein Gedanke ist, dass ich dieses Studium nicht weitermache, das will ich nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich mich innerlich angefangen habe zu rebellieren gegen diese Gedanke. Und ich musste meinen Flug verbrennen. Ich habe letzte Woche gesprochen über meine Gitarre, meine erste Gitarre, meine erste Bibel, was für Stellenwert sie in meinem Leben gehabt haben und wie schwierig es war für mich, um meine erste Bibel abzugeben, als Gott gesagt hat, ich soll es an Ram geben, ein Hindu, der damals Hindu war und dann zum Glauben gekommen ist. Und wie Ram meine Bibel, meine kostbare Bibel, wo ich meine Notizen gemacht habe, wo ich genau wusste, wo welche Bibelstelle war, dass er das nicht mit der gleichen Sensibilität und Liebe behandelt hat. Für ihn war es einfach eine alte Bibel, die ich ihm geschenkt habe. Aber ich musste es loslassen. Es war ein Flug, den ich verbrennen musste. Meine Gitarre, wo Gott mich gefragt hat, bist du bereit, alles aufzugeben? Und die Gitarre brauchte ich nichts abzugeben. Und ich durfte es behalten, aber letzte Woche habe ich gespürt, dass es die Zeit ist, um es abzugeben. Die Heidi hat es bekommen. Jetzt ist die Frage, was sind deine Flüge? Wo spricht Gott zu dir? Das Thema heute ist, hebe Gruben aus. Verbrenne den Flug. Heute hebe Gruben aus. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für heute. Ich danke dir, dass du auch heute zu unseren Herzen sprechen willst. Herr, und ich bitte, dass wir geöffnete Herzen haben können heute. Dass wir nicht gegen deine Gedanken rebellieren und sagen, nein, ich tue das, was ich will. Aber dass wir uns öffnen. Und ich weiß, dass völlige Hingabe eine Sache ist, die du bewirkst in unserem Leben, aber wozu wir Ja sagen sollen. Und Herr, ich bitte, dass du heute durch dein Wort unsere Herzen neu berührst, in Jesu Namen. Amen. Johannes 14, Vers 12, unsere Hauptbibelstelle in dieser Serie. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Diese Bibelstelle ist immer für mich eine Herausforderung. Wenn ich schaue, was da steht, und wenn wir verstehen, was da gesagt wird, und ich mein Leben anschaue, dann sehe ich die Spannung, die da ist. Die Spannung, die ist zwischen die Werke tun, die Jesus getan hat, weil das ist hier eine quasi Art Voraussetzung. Und sehr oft frage ich mich, Herr, inwieweit werke ich, tue ich die Werke, die du für mich vorbereitet hast? Inwieweit tue ich die Werke, die du getan hast? Und da steht hier, wer an mich glaubt, so dieser Glaube ist da wichtig, wer an mich glaubt, wird Größeres tun, wird größere Werke tun, denn ich gehe, also weil ich zum Vater gehe. Heute geht es um die Gruben ausheben. Und so wie den Pflugverbrennen stand für völlige Hingabe, steht die Grube ausheben für Glaubensschritte gehen. Um Glaubensschritte zu gehen in das, was Gott uns gesagt hat. Lass uns zusammen 2. Könige 3, Vers 9 bis 12 lesen. Und da steht 2. Könige 3 bis von 9 bis 12, damit fangen wir an. So zogen der König von Israel, der König von Juda, später lesen wir, dass sein Name Josaphat ist, so der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom, die zogen aus. Als sie nun einen Umweg von 7 Tage Reisen gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Da sagte der König von Israel, was? Der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer der Diener, von den Dienern des Königs von Israel, und er sagte, Elisa ist hier. Der Sohn Schafat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Josaphat sagte, das Wort des Herrn ist bei ihm. Da gingen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Was ist die Situation? Wir sehen, dass 3 Könige sich irgendwie verbunden haben in einen Kampf gegen den Feind. Der Moab war der Feind und sie haben gesagt, Moab hat sie angegriffen, wenn ich alleine das mache, dann bin ich nicht so stark. So, es ist besser, dass wir irgendwie ein Bündnis schließen, um stark zu sein gegen den Feind. Und sie hatten das Gefühl, jetzt sind wir zu dritt, Moab ist nur allein, so, es wird nicht mehr schwierig sein. Und sie gingen hinaus, um Moab anzugreifen. Aber dann geschehen Schwierigkeiten, es kommen Situationen, worauf sie nicht gerechnet hatten. Eine Situation findet statt. Erstens, sie verlaufen sich irgendwie, weil sie gehen über einen Umweg, steht, und dieser Umweg dauert 7 Tage Reisen. Das ist das Erste, was passiert. Das Zweite, was passiert, ist, dass weil sie so lange unterwegs waren und wahrscheinlich hatten sie nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, gehen ihre Wasserreserven aus. Und jetzt kommt das zweite, eigentlich größeres Problem. Sie haben kein Wasser mehr für sich selbst, für ihr Vieh und für alle, die da in diesen Kampf hinausgezogen sind. Hast du schon mal erlebt, dass du das Gefühl hast, alles ist gut und du hast alles unter Kontrolle und alles ist geregelt und du weißt jetzt, wo es lang geht und du fühlst dich eigentlich stark in deiner Situation. Und dann geht alles anders. Dann kommt dies und dann kommt jenes und dann kommt irgendein Umweg und dann passiert dieses und jenes. Und bevor du weißt, siehst du, dass die Situation ganz anders ist. Ich folge diese ganze Situation in der Ukraine, folge ich sehr nah. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie schnell, wie viel in kurzer Zeit sich geändert hat. So, wir vor 2 Wochen, 1,5 Wochen waren es noch die Opposition, die da auf dem Maidanplatz am Kämpfen war für ihr, was sie ihr Recht halten, und sie haben gesagt, sie wollen, dass der Präsident zurücktritt. Und da hat sich ausgesehen, das wird nie passieren. So, das wird nie passieren. Der hat gesagt nein, und dann ist es langsam aber sicher und plötzlich eskaliert die ganze Situation. Und dann haben wir am ersten Tag gab es, glaube ich, 3-4 Tote, und dann gab es 15 Tote, und dann gab es 24 Tote, und dann gab es, der letzte Tag gab es fast über 100 Tote. Also so, und ich habe das Ganze, wir haben viele Freunde in der Ukraine, so, die schreiben auch, und viele haben Hilfeschreie, haben gesagt, bitte betet für uns, Leute sterben hier. Und einige sind mit mir mitgefahren in die Ukraine, so, die kennen, weißt du, der Maidanplatz ist mitten in der Ukraine, mitten in Kiew, ein wunderschöner Platz, und das sieht jetzt aus wie ein Kriegsgebiet, schlimm, wie Trümmer, und dann hören wir plötzlich, Sachen haben sich geändert, Julia Timoschenko ist frei und der Präsident Janukowitsch ist auf der Flucht, und dann dreht sich alles wieder um, und dann, wir sind jetzt eine Woche weiter und jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Es sieht aus, als ob Russland jetzt Krim, wo der Präsident erst hingeflohen ist und dann später nach Russland gegangen ist. Und Krim ist ein Gebiet, das überwiegend russische Einwohner hat, ja, genau. Und die wollen irgendwie abhängig werden, Teile davon. Auf jeden Fall, Russland hat da eingegriffen, weil der Flotte, ihre schwarze Seeflotte ist dort. Und dann sagt Obama, redet und sagt, mach das bloß nicht, und es zeigt eine rote Linie hierüber und nicht weiter, und Russland sagt, und wir gehen drüber, und plötzlich ist eine Situation da, das vielleicht Krieg bedeutet, ich weiß es nicht. Aber in kurzer Zeit hat sich so viel geändert. Kennt ihr diese Situationen auch in euer Leben? Dass es Situationen gibt, wo du am Anfang denkst, alles ist gut und schön, und plötzlich gibt es einen Umweg von 7-Tage-Reise und alles ist anders. Kein Wasser, keine Hoffnung, lebensbedrohliche Situation. Und wenn das passiert, wenn sie merken, eine lebensbedrohliche Situation ist, dann denken die, es wäre vielleicht gut, dass wir jetzt den Herrn anrufen. Aber geht uns auch nicht oft so? Wir versuchen erst unsere Sache zu tun. Wir planen unsere Pläne. Wir machen das, was wir denken, das gut ist. Und Herr, es wäre eigentlich schön, wenn du deine Unterschrift runtersetzt. Und dann ist alles gut. Und dass du, statt dass wir hingehen und ihm fragen, was ist deine Wille? Welcher Weg soll es gehen? Also, dann sehen wir einen hübschen Kerl und dann schnappen wir ihm und sagen, ja, bitte Unterschrift, dass es gut ist. Oder wir sehen irgendeine Situation und es gefällt uns und wir gehen einfach und dann, ja, Herr, es wäre doch schön, wenn es deine Wille sein könnte. Kannst du bitte deine Unterschrift drunter setzen, dass alles wieder gut ist? Die gehen hin, und als die, so wie man auf Deutsch sagt, die Kacke am Dampfen ist, dann befragt man den Herrn. Aber es ist irgendwie menschlich, oder? Machen wir das nicht alle so? Manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Da kommt diese Situation. Und die drei Könige, die haben eine Not in ihr Leben. Und das hat sie zu Gott geführt. Manchmal können Nöte auch positiv sein. Manchmal können Nöte auch machen, dass es uns zu Gott führt. Ich weiß, dass viele Krisen in mein Leben gemacht haben, dass ich dann hingegangen bin und der Herr befragt habe. Dass ich hingegangen bin und gesagt habe, Herr, bitte hilf mir in dieser Situation. Ich denke, die meisten Leute kommen zum Glauben zu Jesus, nachdem sie durch irgendeine Art von Krise gegangen sind. Meistens, wenn es uns gut geht und alles okay ist, ich sag mal, wenig gehen dann hin und suchen den Herrn. Aber dann kommen Probleme, dann kommen Situationen und dann sagt man, ja, aber es gibt noch einen Gott und dann geht man hin. So kann manchmal eine Notsituation etwas Positives bewirken. Wenn du heute eine Not in dein Leben hast, kann es eine gute Sache sein, wenn es zu einer größeren Abhängigkeit mit Gott führt. Weil wenn diese Situation uns zu einer größeren Abhängigkeit zu Gott führt. Wenn du einen Bereich in dein Leben hast, das Gefühl, dass du einen Umweg gehen musst, dass es Mangel gibt, dass es trocken ist in dein Leben, dass es vielleicht Depressionen sich breit machen in dein Leben, dass Einsamkeit in dein Leben hineingetreten ist, irgendeine Situation in dein Leben, dass du als Not empfindest, dass du als Not bezeichnest, kann es ein Weg sein, um in diese größere Abhängigkeit mit Gott zu kommen, in eine tiefere Beziehung zu Jesus zu kommen. Und wenn das passiert, dann ist so eine Sache eine gute Sache. Jetzt ist die Situation da. Kein Wasser. Was tun wir jetzt? Und dann fragt einer der Propheten, gibt es kein Prophet, wir haben gehört, dass Elisa, er war mal da, aber dann ist er im Himmel aufgenommen worden und jetzt ist er nicht mehr da. Aber gibt es keinen Prophet, den wir irgendwie befragen können? Und ihr müsst wissen, zu diesen drei Könige, da waren diese zwei von Edom und von Israel, das waren böse Könige, das waren keine Könige, die irgendwie Gott nachgefolgt sind. Josaphat war eigentlich derjenige, der Gott nachgefolgt ist, aber diese anderen zwei nicht. Aber trotzdem sagen sie, in der Not sagen sie, gibt es nicht einen Prophet, den wir fragen können, dass Gott uns bitte sagt, was wir hier tun sollen? Und dann sagt Josaphat, ja, Elisa ist da. Elisa ist dieser Prophet. Okay, und jetzt kommt Elisa und Elisa kriegt diese Gelegenheit, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie er berufen worden ist, wie er den Mantel von Elia auf sich bekommen hat und wie er durch eine höhere Berufung, eine tiefere Hingabe zu größere Werke gekommen ist. Und diese größere Werke, die fangen sich jetzt an zu manifestieren. Er hat schon einige Wunder erlebt. Interessanterweise, er reinigt, glaube ich, Wasser. Das ist eine dieser Wunder. Und das zweite Wunder, was er da tut, was beschrieben ist, ist, das erste Wunder ist, er wirft, wie heißt das? Ein Beil ist gesunken und dann wirft er einen Stock drin und dann kommt dieser schwere Beil und von Eisen und treibt. Und so können sie es wieder bekommen. Das zweite Wunder, wisst ihr, was das ist? Das hat mit ihm persönlich zu tun und mit seiner Glatze. Kennt ihr die Situation? So, er hatte genauso eine schöne Glatze wie ich. Ein beautiful face needs a lot of space. Ein schönes Gesicht braucht viel Platz. Und das hatte er auch, aber er war nicht so sehr versichert wie ich. Und, Und was passiert, ist, das sind Kinder da und die sagen, du Glatzkopf, und die lachen ihm aus. Und das verärgert ihn und er verflucht die und Bären kommen und wie heißt das? Töten diese Kinder. Schlimme Geschichte. Aber es war eine der Sachen, die passiert ist. Ich möchte sagen, wenn Gott uns eine Autorität gibt, um mehr für ihn zu tun, kommt auch direkt eine Verantwortung, um richtig damit umzugehen. Also hat er in eigene Bosheit oder in eigene Ärger hat er Gottes Mittel, wie heißt das, benutzt. Und das ist keine gute Sache. Aber wir sehen, jetzt kommt das erste Mal, dass Elisa die Gelegenheit bekommt, um die drei Könige etwas zu sagen. Und ich weiß nicht, wie es euch ginge, aber wenn jetzt Angela Merkel mich gebeten hat, mal einige Worte zu ihr zu sprechen, dann würde ich mich gut vorbereiten. Ich würde natürlich beten und vielleicht fasten. Ich würde einen Witz ausdenken. Damit es gut rüberkommt. Und natürlich würde ich auch das Evangelium predigen als guter Prediger. Aber ich würde es so anpassen, wie es passt. Und jetzt kriegt Elisa die Gelegenheit, zu drei Könige zu sprechen. Und die fragen, was ist das Wort Gottes? Sage ich ihm in meine eigenen Worte. Und jetzt kriegt er die Gelegenheit. Und was tut er? Er sagt, was habe ich mit dir zu tun? Gehe zu den Propheten von deinem Papi und deinem Mami. Geh zu den Propheten von weißt du, so nach dem Stil, ihr habt Gott nie gefolgt und jetzt wollt ihr plötzlich Gottes Wort hören? Geh mal zu der anderen Propheten von deiner, weißt du, gottlose Propheten. Ich denke, er hat gut aufgepasst, als Elia hier ein Beispiel gegeben hat. Kennt ihr die Geschichte noch von Elia? Als er mir diese 450 Baal-Propheten herausgefordert hat. Er hat sie herausgefordert in einen Kampf. Wer ist der wahre Gott? Und er sagt, der wahre Gott soll mit Feuer antworten. Und die 450 Baal-Propheten, die bereiten sich vor und er sagt, okay, sie machen dann so ein Opfer, die gießen das, übergießen das mit Wasser, bis es wirklich pitch nass ist, und dann sagt er, okay, und jetzt sollen wir Gott anrufen und ihr ruft eure Götter an und ich rufe meinen Gott an, und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. So, fang mal an. Und die fangen an, und dann verhöhnt der Elia diese Propheten. Dann sagt er, oh, ruf doch ein bisschen lauter, denn er ist ja ein Gott, so ruf lauter. Und dann, was machen die? Die fangen an, lauter zu rufen. Und dann sagt er, ja, aber vielleicht macht er gerade Urlaub. So, vielleicht kann er deswegen nicht kommen. Oder vielleicht ist er aufs Klo. Steht in der Bibel. Er sagt, vielleicht ist er, in der Elberfelder Übersetzung steht, vielleicht ist er austreten gegangen. Vielleicht ist er aufs Klo. Vielleicht schläft er. Er macht gerade so ein Mittagsschläfchen. Das brauchen Götter, wenn die so viel gearbeitet haben und müde sind. Ihr merkt, er verhöhnt die. Und die gehen voll drauf ein und die ritzen sich und die geraten in Raserei, sagt die Bibel. Und sie sind da und machen alles, was sie können. Tote Hose. Und dann kommt er und dann ruft er Gott an. Und der wahre Gott antwortet mit Feuer. Und ich denke, dass Elisa, er war dabei, er war da der Helfer, und jetzt ist er der Prophet. Und jetzt sagt er eigentlich gleich, er sagt, was habe ich mit euch zu tun? Geht zu euer Vater und zu den Propheten, euer Väter und eure Mütter, denn nö. Jetzt wollt ihr plötzlich Gott haben. Aber der König von Israel sagte, nein, hat doch der Herr diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben? So, er sagt eigentlich, du wirst uns doch nicht einfach verrecken lassen, ohne uns zu helfen? Nein, sagt der ungläubige König von Israel. Aber er merkt, es gibt ein Problem. Und das sagte Elisa, so wahr der Herr der Herrscharen lebt, für dem ich stehe, für wahr. So du kannst hier merken, er wird jetzt formell. Er sagt, für wahr der Herr der Herrscharen lebt, für dem ich stehe. So nach dem Stil, ihr steht nicht vor ihm, aber ich stehe vor ihm. So wahr dieser Gott lebt, sagt er, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Er sagt, dass ich heute überhaupt mit euch spreche. Der Prophet war ziemlich frech, oder? Er sagt, so wenn es nicht um Josaphat wäre, hätte ich überhaupt nicht mit euch gesprochen. Aber weil Josaphat einer der Könige ist, der Gott nachfolgt, nehme ich überhaupt die Zeit, um mit euch zu sprechen. So er willigt ein. Sie haben ihm gefragt, wir haben eine Not, wir haben ein Problem. Es gibt kein Wasser. Was sollen wir tun? Kannst du nicht Gott für uns fragen, was wir tun sollen? Kannst du nicht beten und ein Wort Gottes uns geben, damit wir Hoffnung bekommen in unsere Situation? Und dann erst sagt er, nein, was habe ich mit euch zu tun? Aber dann überlegt er sich, okay, wegen Josaphat werde ich es tun. Und so, dann sagt er, weißt du so, so würde ich weder dich anblicken noch beachten. Und das nächste, was er sagt, ist, und nun holt mir ein E-Gitarrist. Ja, das ist meine Übersetzung, da steht ein Saitenspieler, aber in unserer Zeit wird das ein E-Gitarrist sein. So, jetzt kommt diese Könige kommen mit einer Not und die merken, dass er es nicht will und dann sagt er, okay, ich mach's. Ich würde es überhaupt nicht beachten, wenn es nicht um Josaphat wäre, holt mich ein Saitenspieler. Elisa, was hast du geraucht? Hast du zu viel Zeit hinter diese Kühe, wohinter du damals war, verbracht? Vielleicht haben die Gase dich ein bisschen benebelt und haben jetzt ihre Auswirkung auf dein Verhalten. Was soll das? Was hat das mit Wasser zu tun, ein Saitenspieler? Aber die Gedanke hier ist, er ist der neue Prophet im Lande, die Nation versucht zu verdursten und er wäre Stimmungsmusik, um irgendwie die Leute aufzuhalten oder was? Er ist der einzige Mittler, der jetzt fungieren kann zwischen Gott und das Problem, damit Wasser kommen kann und er will Stimmungsmusik. Die Propheten damals haben oft einen Psalmist mitgenommen. Und der Psalmist wurde mitgenommen um einen Grund, um sie zu helfen, sensibel zu werden für die Gegenwart Gottes und für die Stimme Gottes. Denn Musik hat eine Auswirkung, um uns zu helfen, Gottes Wort zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Elisa war deutlich nicht in der Stimmung. Er war nicht in der Stimmung, um zu weissagen, aber er tut es trotzdem. Und manchmal gibt es diese Situationen in unserem Leben, dass wir für Bereiche stehen und wir sind nicht in der Stimmung, um es zu tun, aber wir tun es trotzdem. Und wenn wir es nicht tun, verpassen wir eigentlich das, was Gott tun will. Es gibt Situationen, dass wir im Lobpreis sind und wir haben keine Lust, um die Hände zu heben. Oder wir haben keine Lust, um aufzustehen oder um zu singen. Aber wenn wir es tun, dann werden wir merken, was für Freisetzung kommen kann. Ich möchte eine Geschichte erzählen von mir persönlich. Ich war in dieser Situation, wo ich am Kämpfen war mit meinem Studium, worüber ich letzte Woche gesprochen habe. Und ich bin immer ein guter Schüler gewesen. Ich brauchte nicht viel zu studieren. Ich musste nur kurz die Sachen, wie es jetzt anschauen und gut war's. Und ich bin durch all meine Jahre in der Schule bin ich so durchgekommen. Und ich habe, es gab ein Jahr, wo ich wirklich fast nichts getan habe. Das hat teilweise mit der Situation in Suriname damals zu tun. Es gab so einen Putsch und so quasi ganz, also alle junge Leute waren demotiviert, um weiter Schule zu machen und so weiter und so fort. Aber die Zeit habe ich wirklich nichts getan. Und ich bin trotzdem, wie heißt das, da durchgekommen. Und jetzt war ich im letzten Jahr und ich habe gesagt, ich will mein Abitur quasi schaffe mit einer guten Note. So, ich habe mich extra habe extra Mühe gegeben, habe gelernt, wir haben Partnerschaften gebildet, um mit Freunden zu lernen und zu studieren und so weiter und so fort. Und ich habe mich jetzt richtig Mühe gegeben und meine Noten waren die schlechtesten Noten, die ich hatte. Und ich habe Panik gekriegt, weil ich gedacht habe, Gott will nicht, dass ich das hier schaffe. Weil das macht doch keinen Sinn. Ich studiere jetzt und jetzt gehen meine Noten werden schlechter. Weißt du, und wenn du nicht studierst und du kriegst eine schlechte Note, dann weißt du Bescheid. Weißt du, aber wenn du alles kennst, du weißt genau, was los ist, du hast das Gefühl, du hast alles gut getan und dann hast du eine schlechte Note, dann verzweifelst du, weil dann denkst du, was soll ich noch mehr? Dann bin ich zu dumm für diese Sache hier. Auf jeden Fall, so ging es mir in dieser Zeit und selig war ich wirklich. Irgendwann war ich am Boden und ich weiß auch, es gab einen Gottesdienst. Ich kam zum Gottesdienst, ich wollte überhaupt nicht hingehen. Aber dann kam ich dort und es hat mich einfach erschlagen. Ich kam da an und ich wollte eigentlich wieder nach Hause gehen. So war das Gefühl. Ich saß da und dann hat Lobpreis angefangen und die ganze Gemeinde. In Suriname machen wir ein bisschen anders wie hier Lobpreis. Da steht die ganze Gemeinde auf und alle machen mit. Und so stand jeder auf und ich nicht. Und ich habe mich so selbst bemitleidet in diesem Moment. Aber dann hat Gott zu meinem Herz gesprochen und hat gesagt, Winston, wozu entscheidest du dich? Du kannst hier sitzen und in Selbstmitleid baden, oder du kannst aufstehen, die Hände heben und mich trotzdem preisen, weil ich bin noch immer würdig gepriesen zu werden. Ich habe mich nicht geändert. Gott hat sich nicht geändert. Und ich weiß noch, in diesem Moment bin ich aufgestanden und mit Tränen in meinen Augen habe ich meine Hände gehoben. Ich hatte keine Lust. Also es gibt Momente, dass du so begeistert bist, dass deine Hände gehen automatisch hoch. Aber hier, ich hatte keine Lust. Aber ich habe gesagt, Herr, aber du bist trotzdem würdig, gepriesen zu werden. Weißt du, Lobpreis ist nicht gut, wenn wir gute Gefühle haben. Lobpreis ist gut, wenn wir Gott vom Herzen die Ehre geben. Und manchmal kann das sein, dass wir überhaupt nichts fühlen. Aber es geht doch nicht um Gefühle, nur. In dem Moment bin ich aufgestanden, ich habe meine Hände gehoben und als ich das getan habe, habe ich gespürt, wie ein Last von mir abfiel. Und Gott die Worte in mein Herz sprach, meine Gnade genügt. Meine Gnade genügt. Also und in diesem Moment, als ich aus diesem Gottesdienst kam, ich war wie verwandelt. Aber ich hätte es nicht erlebt, wenn ich sitzen geblieben wäre. Manchmal fühlen wir nicht danach. Aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht trotzdem tun sollen. Es gab diesen Moment, wo Elia nicht in der Stimmung war zu weissagen, aber er tut es trotzdem. Und was tut er? Er holt sich den Saitenspieler. Er holt sich den Saitenspieler. Es gibt einen Witz. Ein Sohn sagt, ich habe heute überhaupt keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Die Mutter sagt, doch, du sollst unbedingt in den Gottesdienst gehen. Sohn sagt, aber warum? Mutter, weil du der Pfarrer bist. Manchmal müssen wir das, was Gott fragt, tun, selbst wenn wir nichts spüren. Und in solchen Situationen kann ein Saitenspieler helfen. Also ich habe gemerkt, dass wenn Musik dabei ist, dass sich irgendwie die Situation verändert. Sicherlich, wenn es, ich sag mal, gesalbte Musik ist, so wenn wirklich eine Salbung Gottes drauf ist. Also ich kann etwas sagen und ich sage jetzt etwas, Gott hat Großes mit euch vor. Und wenn ihr in diese großartige Sachen, die Gott für euch hat, hineinkommen könnt, dann wird euer Leben sich verändern. Gottes Pläne mit euch, mit dir, sind großartig. Er hat größere Werke für dich bereitet. Jetzt möchte ich den Saitenspieler bitten, zu spielen. Gott hat Großes mit euch vor. Dass seine Pläne, die er für euch hat, sind großartig. Du wirst nicht glauben, was er alles für euch vorbereitet hat. Seine Pläne für dich sind, um dich in größere Werke zu bringen, wo du je gewesen bist. Du kannst aufhören. Merkt ihr den Unterschied? Musik hat zwei Aspekte. Auf einer Seite berührt es unseren Verstand, aber es berührt auch auf der Herzensebene, berührt es uns. Und deswegen haben die Propheten sehr oft, um die Sensibilität zu steigern, haben sie den Saitenspieler genommen und haben gesagt, komm, fang an zu spielen, damit ich hören kann, was Gott zu sagen hat. Bedeutet das, dass Gott nicht spricht? Gott hat die ganze Zeit gesprochen, aber diese Musik hat sie geholfen, in der richtigen Haltung, in die richtige, auf der richtigen Ebene zu kommen. Und das ist ein Grund, warum wir zum Beispiel auch Lobpreis machen. Also wir können auch einfach sagen, wir kommen, lass uns Gott loben und preisen und wir stehen auf und wir sagen, Herr, ich danke dir, Herr, ich preise dich, oh, du bist groß und du tust Wunder groß. Aber ich kann auch sagen, denn du bist groß, weißt du so, wir können es auch singen. Wie heißt es, dir gebührt die Ehre? Denn du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Irgendwie ist es einfacher, wenn wir mit Musik Gott ehren. Das bedeutet nicht, dass sie das immer so machen müssen, aber es hilft. Es hilft. Und deswegen hat der Prophet der Saitenspieler geholt und sagt, spiel, damit ich weissagen kann. Und da steht, und als er das tat, und es geschah, als er Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihm. Und das ist das Schöne, wenn diese Sensibilität da ist und wir spüren und dann hören wir Gottes Wort und der Hand des Herrn kommt über uns und wir fangen an zu weissagen oder prophetisch zu reden und Gottes Gegenwart wird freigesetzt und Gott kommt in diese Situation. Die hatten doch eine Not. Lass uns das nicht vergessen. Sie hatten eine Not. Es war trocken, sie hatten kein Wasser und sie brauchten Gottes Reden in dieser Situation. Dann kommt der Prophet sagt, Saitenspieler, bitte spiele. Der Saitenspieler spielt und das Wort des Herrn oder der Hand des Herrn kommt über ihm. Und dann fängt er an zu weissagen. Und er sagte, du kannst mitspielen, und er sagte, so spricht der Herr. So spricht der Herr. So spricht der Herr. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Stopp. Es war gerade so schön. Und dann kommt dieses Wort. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Und das sind diese zwei Ebenen, die wir sehen. Der erste Ebene ist Inspiration. Der zweite Ebene ist Partizipation. Partizipation, Beteiligung, Anwenden, Mitwirken. Der erste Teil ist Inspiration. Was ihr hier jetzt bekommt, ist Inspiration. Weißt du, wir hören Gottes Wort, es berührt uns, manchmal berührt es uns mehr, manchmal berührt es uns weniger, aber wir hören etwas und wir merken, unser Herz wird berührt, unser Gewissen wird angesprochen und wir werden inspiriert. Und manche sagen, heute werde ich mein Leben verändern, heute werde ich größere Werke tun, wie ich je getan habe, heute werde ich, und eine gute Predigt inspiriert. Eine gute Lobpreiszeit inspiriert. Wir sollen, wenn wir diese Zeiten von Inspiration haben, sollen wir anders nach Hause gehen, als wir gekommen sind. Aber leider bleibt es bei vielen bei Inspiration und nicht bei Partizipation. Denn wir können viel hören, aber das Ziel ist nicht, oh, das war toll heute, der Prophet hat wieder gesprochen, hast du die Worte nicht gehört? Er hat gesagt, wir sollen Grube ausheben, ganz toll, das Wort hat mich so berührt, ich habe Gänsehaut bekommen, als er es gesagt hat, es war so toll, wir sollen Grube ausheben, toll, oder? Und dann gehen wir nach Hause und Nächste Woche kommen wir zurück. Was wird der Prophet heute sagen? Letzte Woche hat er gesagt, verbrenne die Pflüger. Doch toll. Heute sagt er, hebe die Grube aus. Was wird wohl nächste Woche das Thema sein? Das tut so gut, wenn ich diese Worte höre. Aber wenn ich nichts damit mache, dann ist es vielleicht besser, dass ich sie überhaupt höre. Wenn ich nicht das, was ich höre, in der Praxis umsetze, dann wird das, was Gott tun will in meinem Leben, nicht stattfinden. Lass uns nicht vergessen, es gab eine Not. Es gab kein Wasser. Und jetzt kommt das Wort des Herrn. Und das Wort des Herrn lautet, hebe Grube aus. Und das ist ein komisches Wort in der Situation. Also, ich hatte mich ein anderes Wort gehofft. Ich hatte gehofft, dass ein Wort der Hoffnung kam. Dass Gott sagen würde, meine Kinder, haltet durch, Regen kommt, es wird bald kommen und dann fangt an, eure Töpfe zu sammeln, weil Regen wird kommen und ihr könnt dann empfangen. Das, was von oben kommt, ist mein Segen. Und so, haltet durch und sei ermutigt. Und es ist noch ein bisschen trocken, aber bald ist es vorbei. Das wäre doch ein gutes Wort. Nein, er sagt, hebe Grube aus. Und weißt du, was das bedeutet? Es war staubtrocken. Sie waren müde. Sie waren verdurstet. Und jetzt sagt Gott, nimm den Spaten und hebe Grube aus. Ich kann euch etwas sagen. Ich liebe Gartenarbeit überhaupt nicht. Es gibt manche Leute, die meinen, dass ich als Pastor, dass das ein guter Ausgleich für mich wäre, um mal in den Garten zu arbeiten, weil das ist doch so etwas, das dich entspannt und so. Ich meine, wo sie das herhaben, frag mich. Es entspannt mich überhaupt nicht. Und gerade im Sommer, wer hat schon mal im Sommer versucht, Pflanzen zu, wie heißt das, so ein etwas zu graben, gerade der Boden hier auf dem Hunsrück ist manchmal steinhart. Wenn es richtig trocken ist, dann kommst du nicht durch, dann musst du warten, bis es ein bisschen geregnet hat. Erst dann kannst du ein bisschen durchkommen. Genau, und das ist ihre Situation. Staubtrocken, steinhart, müde, verdurstet und jetzt sagt Gott, in der Inspiration des Momentes, hebe Gruben aus. Es sind diese Glaubensschritte, die Gott fragt, die wir gehen sollen, um das zu sehen, was er für uns hat. Es sind diese Glaubensschritte, die wir gehen sollen, um zu sehen, was Gott für uns hat. Wir kommen gleich zum Ende. Und wenn ich das lese, was da passiert, ein Wunder Gottes. Aber wenn die hier Schluss gemacht hatten, wenn sie gesagt hatten, tolles Wort, aber irgendwie anwenden, so Partizipation, nein. Oder wenn sie gesagt hatten, ach was, nein, das kannst du doch nicht fragen, das muss doch ein anderer Weg geben, hatten sie auch nichts erlebt. Aber die gehen hin. Und die Bibel schreibt nicht, was für Arbeit das war. Aber sie sind hingegangen und die haben in diese harte, staubtrockene Boden, haben sie diese Gruben ausgegraben und haben das gemacht. Und es gab viele von diesen Gruben. Und das ist, was diese Spannung ist zwischen Salbung oder zwischen Inspiration und Partizipation. Weißt du, es ist toll, wenn, du kannst noch ein bisschen spielen, Tim, es ist toll, wenn der Geigen oder der Saitenspieler oder der Pianist Musik macht und wir fühlen die Salbung Gottes und wir merken, dass unser Herz berührt ist und wir sagen, ja Herr, hier bin ich, ich gebe mein ganzes Leben dir hin, ich will dir für immer nachfolgen, völlige Hingabe, egal was es kostet, ich mache es Herr. Weißt du, und dann ist es morgen, dann ist es Montag und dann ist die Frage, was tust du mit das Wort? von Sonntag? Was tust du damit? Und das ist die Herausforderung heute. Glaubensschritte. Glaube ohne Werke ist tot. Und das sind diese Werke, worüber die Bibel spricht. Nicht Werke in eigener Kraft. Das sind diese Glaubenswerke. Und Glaube ohne Schritte zu gehen, ist tot. Dieses Prinzip von Glaubensschritte sehen wir überall in Gottes Wort. Wir sehen, dass Jesus so ein Mann sagt, seine Hand war verkrüppelt und Jesus sagt, strecke deine Hand aus. Ich kann euch sagen, das Schwerste für einen Mann, der seine Hand nicht ausstrecken kann, weil es verkrüppelt ist, ist, um daran Gehör zu geben. Strecke deine Hand aus. Aber als er in Glauben einen Schritt ging, wurde er geheilt. Also manchmal fragt Gott das Unmögliche. Aber wenn wir gehen, dann merken wir, dass wir getragen werden, dass er es tut. Aber es ist dieser Glaubensschritt, die notwendig ist, um anzufangen. Es ist, diese Frau hat gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich heil. Glaubensschritt. Sie hat gesagt, ich muss nur das tun. Mehr kann ich auch nicht. Aber ich gehe hin, ich sage nicht, ich bleibe hier sitzen und warte, bis Jesus kommt und hoffe, dass er dann kommt. Nein, ich gehe hin und wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, bin ich heil. Wir werden nie auf Wasser gehen, wenn wir nicht den Schritt wagen, aus dem Boot zu klettern, weil Jesus uns ruft. Wenn wir auf dem Wasser gehen wollen, und manche, die sehen schön, alle anderen Jünger sind im Boot geblieben. Aber es war Petrus, der gesagt hat, okay, wenn er sagt, komm, dann gehe ich. Glaubensschritt. Und er war der Einzige, und wir reden, ja, später ist er gesunken, aber er ist der Einzige gewesen, der zusammen mit Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Durch Gruben auszuheben, aktivieren wir unseren Glauben. Ein rollenden Stein ist einfacher zu lenken. Und deswegen sagt Gott, fang an. Geh den Schritt. Weißt du, Herr, ich habe eine finanzielle Not. Was ist dein Wort? Und dann sagt der Herr, gebe. Hä? Ich habe kein Geld, wie soll ich geben? Gebe. Also, und dann gehen wir in Gehorsam und wir geben aus unserer Not heraus und wir merken, dass Gottes Versorgung fließt. Es gibt eine andere Not, es gibt, weißt du, in verschiedenen Bereichen gibt Gott uns und sagt, er redet zu uns und wir sollen hören, was er zu uns sagt. Und das, was er sagt, tue dies. Also so wie Jesus seiner Mutter gesagt hat, als sie da mit dieser Kruge war und die Kruge waren da und dann sagt sie, und was er euch sagt zu tun, tu das. Was Jesus euch sagt zu tun, tu es. Auch wenn es unsinnig klingt, auch wenn er sagt, fülle Wasser und du brauchst eigentlich Wein, wenn er sagt, heb einen Grub aus, ein Grab, was heißt es, Grub oder? Aber eins ist? Eine Grube, hebe eine Grube aus, okay, danke. Gruben, okay, danke. Hebe ein, weißt du, wenn er sagt, ich brauche Wasser und er sagt, hebe eine Grube aus. Tue das, was er sagt. Wir kommen zum Schluss. Und jetzt darfst du wieder spielen, Tim. Denn so spricht der Herr. Der Elisa geht weiter. Die Salbung ist da. Und er sagt, denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen. Und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen. Gottes Wunder. Doch wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Was ist deine Situation? Und Gott sagt, du wirst kein Wind sehen und du wirst kein Regen sehen. Und doch wird dein Tal sich mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh. Und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn. Gott will Größeres. Gott hat Größer mit uns vor. Also diese Not, sie hatten gedacht, wenn diese Not gelindert wird, dann sind wir wieder auf dem richtigen Pfad. Aber Gottes Plan war doch, dass sie Moab besiegen. Dafür sind sie überhaupt ausgezogen. Und jetzt sagt er, ja, die Not ist da gekommen, aber auch das ist zu gering für den Herrn, denn Größeres habe ich mit euch vor. Und dann sagt er, denn in den Augen des Herrn ist das noch zu gering, er wird euch Moab in eure Hand geben. Und ihr werdet jede befestigte Stadt und jede auserlesene Stadt schlagen und werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und jedes gute Feld mit Steinen verderben. Ihr werdet den Feind bis zum Ende besiegen. Das ist, was hier eigentlich steht. Bis zum Ende wird ihr den Feind besiegen. Und es geschah am Morgen zur Zeit, dass man das Speiseopfer opferte. Siehe, da kam Wasser aus der Richtung von Edom her. Und das Land füllte sich mit Wasser. Brauchst du Wasser? Ist es trocken in dein Leben? Hast du eine Not, die Gott begegnen soll? Dann hebe Gruben aus. Tue das, was Gott dir sagt zu tun. Und dann werden wir in das hineinkommen, in die größeren Werke, die Gott für uns hat. Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für Größeres und ich danke dir für Glaube, um diese Schritte zu gehen, die du von uns fragst. Herr, ich danke dir, dass du uns Schritt für Schritt führst. Herr, bringe uns als Gemeinde auf einen Punkt, wo wir größeren Glauben, größere Schritte, größeres Gebäude, größere Einfluss in unser Leben, Größeres haben können. Nicht weil wir das brauchen, aber weil du gesagt hast, dass es noch zu gering ist. Herr, hilf uns, um nicht mit 0815 zufrieden zu geben. Hilf uns, um nicht für das Mittelmäßige zu gehen, aber um für das Größere zu gehen, das du für uns hast. In Jesu Namen.